Viertes Kapitel. Die Männerhorde. Der Mann als Mitglied. In diesem Kapitel gilt es, uns einen Einblick in die Sphäre zu verschaffen, in der die Männer unter sich sind. Eine Welt, die Frauen in der Regel gar nicht zu sehen bekommen. Frauen leiten ihr Urteil über Männer naturgemäß aus der Art ab, wie sie ihnen gegenüber auftreten. Oder sie schließen gar von ihren eigenen Einstellungen auf die der Männer und halten sie für normal. Doch das ist das Tor zur großen Illusion. Denn sie lassen außer Acht, dass das Verhalten der Männer durch nichts so sehr bestimmt wird wie durch andere Männer. Um uns das klarzumachen, müssen wir zurück zum Initiationsritus und zur Urhorde. Man könnte nun meinen, all das gäbe es heute nicht mehr. Stammeskrieger und Mannbarkeitstests seien in unserer Zivilisation ausgestorben. Wer das glaubt, kennt keine Jugendgangs, keine Sportgruppen, keine Knabenrudel, keine Klassenmeuten. Natürlich versucht man, sie durch Koedukation weichzuspülen. Aber statt die Knaben zu zivilisieren, bietet man höchstens den Mädchen einen Vorgeschmack der Barbarei, die sie in der Ehe später erwartet. Und das kann eine heilsame Wirkung haben. Auf jeden Fall ändert sich mit der Pubertät das Verhalten der Knaben dramatisch. Niedliche Buben werden durch eine chemische Metamorphose, in der die Hormone eine große Rolle spielen, in schauerliche Höhlenbewohner verwandelt. Nicht nur, dass ihnen das Schamhaar und der Bart sprießen und die Stimme bricht, sie setzen von nun an alles daran, besonders grob, roh und barbarisch zu wirken. Zu diesem Zweck hat ihnen die Natur den Instinkt eingepflanzt, sich jedem zivilisierenden Einfluss zu entziehen und nur noch miteinander umzugehen. Mit anderen Worten, sie bilden Gangs. Sie formieren sich zu Horden. Wie Wölfe streunen sie in Rudeln. In unserer Gesellschaft wird die Gang zum Ersatz der Wildnis, in die die Knaben der Stammesgesellschaft geschickt wurden. Jugendgangs sind kulturfreie Zonen. Die Gesetze der Zivilisation sind in ihnen außer Kraft gesetzt. Hier herrscht nur ein Gesetz, das aber absolut, das Gesetz der Konkurrenz. In dieser Horde lernt der Knabe, dass die Aggression, der er ausgesetzt wird, nicht ihm persönlich gilt, sondern zur Struktur der Gruppe gehört. Er begreift, dass diese Aggressivität durch die Konkurrenz in ein überpersönliches Prinzip verwandelt wird. So wie man mit ihm konkurriert, so wird von ihm erwartet, dass er den Wettbewerb annimmt und mitspielt. Je erfolgreicher er dabei ist, desto mehr Beifall erntet er von der Gruppe. Dagegen ahndet die Gang Friedlichkeit und die Weigerung zu kämpfen. Sie empfindet das instinktiv als Angriff auf den Zusammenhalt der Gang. Offiziell bestraft sie es als Spielverderberei. So handelt nur jemand, der sich nicht an die Regeln hält. Das kennzeichnet die Konkurrenz als Spiel. Die Gang ist also der Ort, in der der Jungmann es lernt, die Aggressivität zu zeigen und auszuhalten, die ihn zu einem Mitglied der Gruppe macht. Dabei steht hinter jeder besonderen Mitgliedschaft letztlich die allgemeine Mitgliedschaft im weltweiten Club der Männer. Wer von Männern in ihre Gang eingeladen wird, ist selbst ein Mann. Wer ihre Anerkennung verliert, verliert seine männliche Identität. Deshalb sind Männer für andere Männer so wichtig. Ihre Achtung entscheidet über die eigene Selbstachtung. Und deshalb haben es Söhne von alleinerziehenden Müttern so schwer. Das führt zu einer weiteren Kernaussage. Der Mann an sich ist von Natur aus ein Mitglied. Und zwar ist er ein Mitglied im Club der Mitglieder. Das prädestiniert ihn für die Politik. Das trainiert ihn für das Verhalten in Gremien. Das macht ihn zu einem Wesen, das sich in Ausschüssen wohlfühlt und befähigt ihn, Freundschaftszirkel, Seilschaften und Klüngel zu bilden, ein Vorgang, der Frauen vielfach verschlossen bleibt. Die Auswahl der politischen Freunde erfolgt nämlich nicht nach persönlicher Sympathie. Private Vorliebe hat nichts damit zu tun. Vielmehr erfolgt sie nach dem Kriterium des Bündniswerts. So können zu den Freunden auch ehemalige Gegner gehören. Ja, es kommen sogar solche in Frage, die einem in der Vergangenheit erhebliche Verletzungen zugefügt haben. Ihre Gefährlichkeit macht es empfehlenswert, sie zum eigenen Lager zu zählen. So wie man in alten Kriegergesellschaften das Herz des besiegten Feindes aß, So fügt man die Kraft des ehemaligen Gegners der Stärke der eigenen Gruppe hinzu. Der Pflege dieser Seilschaften, Freundschaftszirkel und Klüngelrunden widmet der Mann außerordentlich viel Zeit. Seine Frau ist in aller Regel außerstande, die Faszination zu teilen, die von den endlosen Strategiebesprechungen und Planungsrunden ausgeht. Sie sieht nicht, dass sich hier die Jagdgesellschaften formieren. Hier wird abgesprochen, welches Wild erlegt wird und wer zum Schuss kommt und wer die Signale gibt und wer die Meute führt. Weil die Komitees und Gremien in der Regel in rauchgeschwängerten Hinterzimmern tagen, kann sie sich kaum ein Bild von ihnen machen. Will sie sich das veranschaulichen, sollte sie auf dem Sportkanal des Fernsehers ein amerikanisches Footballspiel suchen und trotz des Durcheinanders eine Weile zusehen. Da sieht sie, wie die Spieler der ballführenden Mannschaft, der Ball ist erkennbar daran, dass er wie ein Ei aussieht, periodisch mit ihren Leibern eine Art Igloo bilden. Das heißt, die Spieler stellen sich in konzentrischen Kreisen auf, beugen sich vor, verflechten ihre Arme und stecken die Köpfe zusammen, sodass sie alle miteinander ein flaches Kuppelgewölbe bilden. Diese Haltung, in der sie sich unter anderem über die Strategie für den nächsten Spielzug verständigen, bietet die Illustration eines Klüngels, der die nächste Komiteesitzung vorbereitet.